Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Nachmittags um 15 Uhr beten wir bei Radio Horeb den Barmherzigkeitsrosenkranz, der auf die Offenbarung Jesu an die heilige Schwester Faustina Kowalska zurückgeht. Schwester Faustina hat Anfang des 20. Jahrhunderts in Polen gelebt. Im Jahr 2000 wurde sie heilig gesprochen. Und gleichzeitig wurde auch das Fest der göttlichen Barmherzigkeit als offizielles Fest der Weltkirche eingeführt. Damit fällt es nicht mehr nur in die Kategorie Privatoffenbarung, sondern es erhält eine universale Bedeutung für alle Gläubigen. Allerdings ist es nicht damit getan, dass wir einmal im Jahr den Barmherzigkeitssonntag feiern. Die Offenbarung über die Barmherzigkeit Gottes enthält eine Fülle, die wir dieses Jahr in der Sendereihe Spiritualität in einer Reihe betrachten möchten. Die Barmherzigkeit Gottes, heute der erste Teil dieser Reihe. Dazu haben wir Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen eingeladen, der zu diesem Thema Exerzitien hält und auch ein Buch herausgegeben hat. Grüß Gott, Herr Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Mohl.
Pater Burb, welche Bedeutung messen Sie denn dieser Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit für die Welt bei?
Wie der Herr selber sagt, als letzter Rettungsanker. Denn dieses Geheimnis hat uns ja der Herr schon offenbart, man kann sagen im Abendmahlsaal, als Johannes am Herzen Jesu ruhte. Das ist ja schon bereits der Ausgangspunkt. Und dann der heilige Gertrud von Helfta, der ja diese ersten sogenannten Herz-Jesu-Offenbarungen, wo sich dieses Geheimnis des Innersten Wesens Gottes, der Barmherzigkeit, ihr offenbarte. Und dann Maria Alacoque ist dann eigentlich sehr stark dann in die Kirche eingeflossen. Nicht? Und jetzt dann noch einmal, jetzt im letzten Jahrhundert, durch die Schwester Faustina, eben unter diesem Begriff des barmherzigen Jesus. Und vor allem eben dieser Botschaft.
Könnte man denn sagen, dass das eine Vertiefung dieser Herz-Jesu-Botschaften sind?
Ich denke, wenn man es jetzt mal so sieht, wie ich es gerade gesagt habe, so durch die Jahrhunderte, dann ist es, wie soll ich sagen, eine Vertiefung, kann man schon nennen. Ich würde es fast noch verstärkter ausdrücken, aber ich finde es bloß nicht gerade das richtige Wort. Von einem Locken gleichsam es zu einem Schreien kommt, aber im guten Sinn. Gott ruft uns und er bietet an in einer unbegreiflichen Weise, fast penetrant könnte man sagen, aber eben penetrant wie die Liebe penetrant ist, nicht aufdringlich, aber doch hörbar, dass sein innerstes Wesen, der bietet seine Barmherzigkeit an, gerade da, wo sie am meisten gebraucht wird, gerade auch in unserer Zeit.
Also es geht um das innerste Wesen Gottes, um den Kern unseres Glaubens, um die Liebe Gottes und um die näher zu betrachten, zu erfahren, darum geht es uns. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Pater Burb.
Ja, danke vielmals und jetzt, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, wenn wir mit offenen Augen heute leben, offenen Augen, was wir sehen, was wir lesen, was wir so aus der ganzen Welt erfahren, aber uns genügt schon Europa, dann merken wir, wozu der Mensch alles fähig ist. Und was immer wieder aus dem Hintergrund so auftaucht, was man erfährt, das ist so erschaudernd und erschütternd, wie der Mensch mit dem Menschen umgeht, wie der Mensch eigentlich jede Beziehung verloren hat, auch zum Menschen selbst, weil er eben keine mehr hat zu Gott. Der Mensch entfernt sich immer mehr von Gott. Und ich denke, das ist nicht ein pessimistischer Blick. Das bin ich absolut nicht, sonst könnte ich aufhören. Sondern es ist ein realer Blick. Und viele Menschen, auch heute am Telefon wieder, ist mir von verschiedenen Seiten wieder einfach ans Herz gelegt worden, wo die eigenen Familienangehörigen sich von Gott verabschieden. Sie sind nicht gegen ihn, sie schimpfen nicht auf ihn, sie vergessen ihn einfach. Und Gott ist es aber, der den Menschen ja nicht geschaffen hat, damit er da tut und lässt, was er will, um dann sein eigenes Elend für immer zu bauen, sondern hat ihn gewollt, um ihn an seiner unbegreiflichen Herrlichkeit, an der totalen Erfüllung, eben dessen, was man ewiges Leben nennt, Leben in Fülle nennt, teilhaben zu lassen. Und so ist es wiederum diese Botschaft. Und es ist für mich so unverständlich, dass bis hin zu Seelsorgern, diese Botschaft einfach verschwiegen wird. Sie steht in jedem Direktorium. Also jeder Seelsorger stößt mindestens einmal im Jahr am Weißen Sonntag auf diesen sogenannten Barmherzigkeitssonntag und müsste sich eigentlich fragen, was heißt das eigentlich, was bedeutet das? Aber es wird oft abgetan mit einer privaten Offenbarung, die mich nichts angeht, so ungefähr. Und man vergisst, dass es die Kirche sich zu eigen gemacht hat, sie anerkannt hat als ihre Botschaft und sie als wichtige Verkündigungsbotschaft der Kirche, also jedem Verkünder, ans Herz gelegt hat. Denn was die Menschen brauchen heute, ist nicht einfach nur Wissen. Wissen bekommen sie überall. Sie brauchen die Erfahrung der Liebe. Denn das ist das, was der Mensch am wenigsten heute erfährt. Ich denke, das wird jeder spüren. Und jeder wird dankbar sein, dass er ein bisschen erfahren hat in seiner Kindheit. Und ein ganz großer Teil erfährt es nicht mehr. Und deshalb ist er auch gar nicht mehr liebesfähig. Und hier offenbart Gott eigentlich sein Innerstes und lässt mich erfahren, warum ich überhaupt existiere. Nämlich einmal nach der Heiligen Kommunion sah die Schwester Faustina, dass sich Jesus in dieser Weise der Barmherzigkeit offenbarte, Folgendes. Vor Gottes Thron sah ich die Mächte des Himmels, also die Engel und die Heiligen, die Gott ohne Unterlass preisen. Außer dem Himmelsthron sah ich eine Helligkeit, die für die Geschöpfe unzugänglich bleibt. Sie erinnern sich an das Wort der Schrift, Gott wohnt in unzugänglichem Lichte. Sie sah das? Dann schreibt sie weiter. Nur das fleischgewordene Wort, also Jesus Christus, nur das fleischgewordene Wort geht dort als Mittler hinein, in dieses unzugängliche Licht. Und sie schreibt, als Jesus diese Helligkeit betrat, hörte ich die Worte. Schreibe sogleich, was du hörst. Ich bin der Herrscher in meiner Wesentlichkeit. Das heißt, er ist der Herr, und zwar in seinem ganzen Sein und Wesen. Ich bin der Herrscher in meiner Wesentlichkeit. Und kenne weder Befehle noch Bedürfnisse. Also niemand kann ihm befehlen. Er ist der absolute Herr. Niemand kann ihm widerstehen. Also niemand kann an ihn irgendwelche Befehle richten. Und er hat auch keine Bedürfnisse. Das heißt, er ist vollkommen, er ist erfüllt. Er braucht nicht irgendwelche Dinge. Er hat keine Bedürfnisse. Also ein vollkommener Herrscher. Dann hört sie weiter. Wenn ich Geschöpfe ins Leben rufe, so geschieht es durch meine grenzenlose Barmherzigkeit. Das ist ein für jeden Menschen ein so wunderbares Wort, dass eigentlich jeder, wenn er es hört, darüber nachdenken, ja, eigentlich müsste, von innen her müsste. Denn sowas zu erfahren, gibt ja meinem Leben den tiefsten Sinn. Ich komme aus keinem Zufall. Ich bin nicht, weil ich sein muss, aus irgendeiner Notwendigkeit, weil mich jemand braucht. Ja, und was ist, wenn ich nicht mehr gebraucht werde? Nein, wenn ich Geschöpfe ins Leben rufe, hört sie aus diesem unzugänglichen Licht, also vom Vater her, von Gott her, so geschieht es durch meine grenzenlose Barmherzigkeit. Ich bin also, weil ich grenzenlos geliebt bin, weil ich ganz und gar aus dem Herzen Gottes komme, deshalb bin ich. Überlegen Sie das einmal, was das für Sie bedeutet, was das heißt. Ich komme aus diesem unbegrenzten liebenden Herzen des ewigen Gottes, dem niemand befehlen kann, der keine Bedürfnisse hat, der nichts braucht, auch mich nicht braucht, sondern ich bin, weil ich geliebt bin. Die Liebe verströmt sich. Die Liebe schafft neues Leben. Deshalb bin ich. Das ist mein Seinsgrund. Und gibt es eigentlich einen sichereren, einen beglückenderen Seinsgrund als ich bin, weil ich ein Geliebter bin. Und zwar geliebt nicht von irgendeinem Menschen, der mich halt lieben kann, so zeitweise, teilweise und dann auch nur begrenzt eben so lange lebt, sondern ich bin von einer ewigen Liebe geliebt. Also, meine Existenz gründet schon in der Ewigkeit und ist für die Ewigkeit. Denn diese Liebe, die mich erschaffen hat und erhält, ist ewig, ist unendlich. Das ist der Sinn meines Lebens. Da geht mir auf, deshalb darf ich sein. Dahin gehe ich. Und ich bin getragen von diesem Gott, dem niemand befehlen kann. Und wenn ihn noch so viel leugnen und ihn verfolgen und ihn ausrotten wollen und sterben lassen wollen, er, der Höchste, lächelt ihrer, heißt es im Psalm. Sie vergehen alle. Auch die heute, die Kirche angreifen, die Kirche Christi und Christus und Gott, sie vergehen alle. Wir können warten. Aber es muss uns auch darum gehen, wenn wir selber aus einer solchen Liebe sind, wissen wir, dass auch selbst die, die Gott angreifen, die uns angreifen, weil wir zu Christus gehören, dass auch sie aus dieser unendlichen Liebe stammen. Und es muss unsere Sehnsucht sein, ihnen diese Erkenntnis zu vermitteln, wo es möglich ist durch Wort, durch Beispiel, aber vor allem, dass wir ihnen von dieser Barmherzigkeit Gottes her diese Gnade der Erkenntnis und Einsicht erbitten. Das ist die Konsequenz auch. Wenn ich wissen darf, ich bin, weil ich unendlich geliebt bin. Und schauen wir mal jetzt auf dieses Wesen, auf dieses innerste Geheimnis Gottes. Die Barmherzigkeit. Einmal sagte Jesus zur Schwester Faustina, in alle Ewigkeit wird kein Mensch und kein Engel je ergründen die Tiefen meiner Barmherzigkeit. Wieder ein Wort, über das man ein Leben lang betrachten kann. In alle Ewigkeit wird weder ein Mensch noch ein Engel die Tiefen der Barmherzigkeit Gottes ergründen. So tief sind sie, so unendlich, so unbegrenzt. Und daraus komme ich. Und von der bin ich umhüllt. Wenn Sie, da kann man nicht mehr von einem Gott reden, der mich straft. Wenn Sie, diese Liebe kann mich nicht strafen, aber die Liebe kann eines tun. In ihrer Liebe, sie kann sich meiner Bosheit mich überlassen. Wenn ich Böses tue, Falsches tue, sündige, dass dann, wenn ich einfach anders nicht diese Barmherzigkeit Gottes annehme, dass er mich meiner, den Folgen meines eigenen Tuns überlässt, bis ich zur Einsicht komme. Die Folgen meiner eigenen Sünde und Schuld, die kann verschieden sein. Ob sie das im seelischen Bereich ist, dass ich in die Sinnlosigkeit finde und nicht mehr weiß, warum ich da bin und so weiter, und dann vielleicht zum Denken komme und dann Gott finde, oder das kann sich auch in einer anderen Weise ausdrücken. Das kann verschieden sein. Wo der Mensch einfach plötzlich zum Denken kommt, aufgrund der Folgen seiner eigenen Sünde. Aber das kann ich nicht einfach Strafe Gottes nennen, weil wir nennen es zwar manchmal so, die Schrift nennt es auch manchmal so. Aber man muss es richtig verstehen. Es ist etwas, wo Gott mich meinem Tun überlässt, aber aus unendlicher Barmherzigkeit, damit ich diese Barmherzigkeit dann erkennen kann und in Anspruch nehme. Das ist alles nicht notwendig, wenn ich sofort, wenn ich versage, diese Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehme. Dann muss mein Versagen keine Folgen haben. Verstehen Sie? Dazu haben wir das Bußsakrament, das Sakrament der Barmherzigkeit. Das ist so etwas Wunderbares. Also, diese Barmherzigkeit hat eine Tiefe, die in alle Ewigkeit niemand, kein Geschöpf, je ergründen kann. Dann sagt Jesus einmal zu ihr, er sei immer bereit, diese Gnaden zu schenken. Gnaden der Barmherzigkeit. Wörtlich, mein Herz ist überfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen, besonders für die armen Sünder. Er nennt die Sünder arm, weil sie wirklich kein Leben haben. Sie sind wirklich arm. Das Wesentliche fehlt ihnen. Aber sein Herz ist erfüllt von großer Barmherzigkeit für die Seelen, für jeden von uns, besonders für die armen Sünder. Aber wissen Sie, diese Barmherzigkeit Gottes kann den Menschen, auch den Sünder, nur erreichen, wenn er seine Schuld einzieht, wenn er um Vergebung bittet. Wenn er also die Barmherzigkeit Gottes annimmt, weil ich immer wieder höre, ach ja, mei, wenn die Leute so schlecht, manches Schlechtes tun oder wenn Menschen sich um Gott nicht mehr kümmern, ach Gott ist ja barmherzig. Sie, das ist, können wir fast sagen, ein Sündigen auf die Barmherzigkeit Gottes hin, das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, Gott ist barmherzig, aber nur dann kann er seine Barmherzigkeit mir zuwenden, wenn ich meine Schuld einsehe. Er zwingt mir doch seine Barmherzigkeit nicht auf. Ich bin doch ein freier Mensch. Er bietet es an, und das ist der Sinn der ganzen Offenbarung. Er bietet es an. Und deshalb kann ich nicht einfach so alles abtun, so als brauche ich mich um die Sünder nicht zu kümmern, ich brauche die Menschen nicht auf Gott hinzuweisen, Gott ist ja barmherzig. Nicht? Und dann kommt diese falsche Lehre, also Irrlehre heraus, nicht, es gibt keine Hölle, es kommen alle sowieso in den Himmel. Gott ist ja barmherzig. Also das ist eine glatte Lüge. Das ist eine Irrlehre. Und so lässt man die Menschen einfach ins Dunkle laufen. Und das finde ich unverantwortlich. Die Barmherzigkeit Gottes wirkt nur dort, wo der Mensch eine Schuld einsieht, bereut und diese Barmherzigkeit Gottes annimmt. Angeboten ist sie jedem. Sein Erbarmen ist dem größten Sünder in besonderer Weise angeboten, wenn er seine Schuld einsieht und umkehrt. Die Barmherzigkeit Gottes steht jedem jederzeit offen. Das ist die Wahrheit. Aber ob ich sie annehme, das ist meine Entscheidung. Und der Herr sagt, könnten die Sünder doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Vater, der beste Vater bin. Hier klingt ein Wort an, das wir aus dem Wort Gottes bereits kennen. Dieser wunderbare Vater beim verlorenen Sohn, der diesen verlorenen Sohn wieder aufnimmt ohne Vorwürfe, ohne, dass er ihn lang fragt, was hast du angestellt und so weiter. Der Sohn hat, Vater, ich habe gesündigt. Er bekennt es, er sieht es ein, alles. Und die Barmherzigkeit Gottes umhüllt ihn total, nimmt ihn wieder voll auf in die Sohnschaft, vollkommen, als ob nichts gewesen wäre. Das klingt hier in diesem Wort. Könnten die Sünder doch nur verstehen, dass ich für sie der beste Vater bin. Sie bräuchten also keine Angst zu haben, umzukehren. Ich höre immer wieder auch Menschen, oder habe es gehört bis jetzt, die sagen, also was ich alles in meinem Leben verbrochen habe, das kann mir Gott nicht mehr vergeben. Wissen Sie, und genau hier ist die gegenteilige Lehre. Das ist das, was Gott sagt. Gerade ein solcher Mensch hat die größten Anrechte auf die Barmherzigkeit Gottes. Aber bei diesen Menschen ist es oft nicht einfach der Zweifel, ob Gott barmherzig ist, sondern die können sich selber nicht vergeben. Das ist das größere Problem. Sie können sich nicht vergeben, dass sie so vieles falsch gemacht haben. Da muss man sehr klar unterscheiden. Und er sagt dann weiter, für die Sünder sind aus meinem Herzen Blut und Wasser geflossen, wie aus einer Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Und Sie, das ist auch der ganze Bereich der Herz-Jesu-Verehrung. Bei diesem Herzen, da geht es nicht irgendwie um eine, ein Organ, das Organ Herz, sondern Herz ist ein Ausdruck in der Heiligen Schrift für die innerste Mitte der Person, also die innerste Mitte Gottes, die innerste Mitte Jesu. Also das Herz ist eine Quelle, die mit Barmherzigkeit überfüllt ist. Und dieses Blut und Wasser, das aus seinem Herzen strömte, nachdem der Soldat seine Seite geöffnet hat am Kreuz, ist ein wunderbares Bild für diese Überfülle des Erbarmens, das aus seinem Herzen, aus seinem Innersten strömt. Nicht? Und das ist also, es ist die gleiche Botschaft wie bei der Herz-Jesu-Verehrung und bei der Botschaft von Maria Alacoque zum Beispiel oder der heiligen Gertrud von Helfta. Und deshalb, wenn wir auch das Bild anschauen vom barmherzigen Jesus, das Jesus hat malen lassen, durch Schwester Faustina eben, da haben wir diese zwei Lichtstrahlen, Blut und Wasser, Rot und Weiß. Ausdruck dieser Quelle, Überquelle des Erbarmens, das jedem zuströmt, der es annimmt. Deshalb ist es immer wieder wichtig, auf die Seitenwunde Jesu zu schauen. Dort strömt mir das Heil zu. Und dann sagt er ein wunderschönes Wort. Für die Menschen, für die Sünder, also für jeden von uns, wohne ich im Tabernakel, in jeder Kirche, wo das Allerheiligste also ist, wohne ich im Tabernakel für sie. Und zwar als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Also ein eigentlich erschreckendes Wort. Sie wollen sie nicht annehmen. Er wohnt im Tabernakel als König der Barmherzigkeit und er will uns mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Schauen Sie, wie oft laufe ich und Sie an einer Kirche vorbei, in Ihrer Gemeinde, man muss schnell was einkaufen, schnell dahin gehen, mal schnell dorthin gehen. Wir laufen vorbei und denken vielleicht nicht einmal daran, dass hier der König der Barmherzigkeit auf mich wartet. Nicht einfach, dass ich komme, sondern weil er etwas für mich bereithält. Hätte ich schon diese Minute noch Zeit, und die hätte ich, ganz bestimmt, ich habe für vieles andere auch Zeit. Hätte ich diese Minute noch Zeit und würde einfach sagen, Jesus, ich bin da und hol die Gnade ab, die du hier für mich für heute reserviert hast. Es könnte manches in meinem Alltag anders laufen, ganz anders laufen, tiefer und besser laufen. Aber das Schlimme ist, wir holen es gar nicht ab. Sie wollen sie nicht annehmen. Ich glaube, da muss jeder an sein Herz schlagen, jeder jetzt, der es hört. Oder machen Sie immer eine Besuchung, wenn es nur geht. Und Sie können das auch machen, wenn Ihre Kirchen verschlossen sind und gut eingesperrt ist, leider, wie es oft der Fall ist. Sie können sie auch von außen ihn anbeten. Jesus, ich bete dich an hier, auf dem Thron der Gnade, der Barmherzigkeit und bitte dich um die Gnade, die du für mich bereithältst, für den heutigen Tag. Und er sagt dann zu ihr, auch das können wir ganz für uns in Anspruch nehmen, komm wenigstens du so oft wie möglich zu mir und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen. Und du wirst dadurch mein Herz trösten. Nehmen wir das Wort für uns. Komm wenigstens du so oft wie möglich zu mir im Tabernakel, in der Kirche. Und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen. Und du wirst dadurch mein Herz trösten. Dass ich also hingehe und sage, Jesus, ich nehme alle Gnaden mit, die du für die ganze Gemeinde, für jeden Einzelnen heute bereithältst, aber die keiner holt, die nehme ich mit. Und da brauchen wir jetzt keine große Vorstellung. Er drückt es so aus. Es ist einfach Fülle des Lebens aus seinem Herzen. Und wir nehmen es mit, um mit dieser Gnade vielen Menschen in der Gemeinde die Gnade des Glaubens und der Gotteserkenntnis zu erbitten. Und dann klagt er, wie groß ist die Gleichgültigkeit der Seelen gegenüber so viel Güte, für so viele Beweise der Liebe. Schauen Sie, diese Gleichgültigkeit, die Lauheit, sie kennen wir schon von der geheimen Offenbarung. Wären sie kalt oder heiß, aber wenn sie lau sind, will ich sie ausspeien aus meinem Munde. Wenn sie der Laue, der hat schon gar keine Beziehung mehr. Für den ist alles klar, ich bin ja eh katholisch und fertig. Wie groß ist die Gleichgültigkeit der Seelen gegenüber so viel Güte, für so viele Beweise der Liebe. Gerade auch diesen Beweis der Liebe in der Eucharistie, wo der Herr sich total ausliefert in dieser toten Gestalt der eucharistischen Gestalten. Dann sagt er, mein Herz wird mit Undankbarkeit und Vergessenheit der Seelen, die in der Welt leben, getränkt. Mein Herz wird mit Undankbarkeit getränkt. Von denen, die in der Welt leben. Also wir alle, der größte Teil von uns, die wir jetzt hören, denke ich, leben in der Welt, in unserem Beruf, in unserer Familie, in unseren Dörfern und Städten. Ja? Mit wie viel Undankbarkeit wird er getränkt? Und überlegen Sie mal, vielleicht denken Sie gleich zuerst einmal, ach, ich bin eigentlich nicht undankbar. Aber haben Sie heute schon mal Gott für etwas gedankt, dass Sie überhaupt leben, dass Sie aufstehen konnten, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass alles gut gegangen ist? Haben Sie überhaupt schon mal gedankt? Da merken Sie, was er meint. Mit Undankbarkeit getränkt. Wir antworten nicht auf seine Liebe. Wir antworten nicht auf seine Güte. Wir nehmen sie selbstverständlich hin. Auch wir, die wir es ehrlich meinen, vergessen das oft. Das dürfen wir nicht übersehen. Es ist noch viel Steigerungsmöglichkeit in unserer Beziehung zu Gott. Ich glaube, das merken Sie. Noch viel Steigerungsmöglichkeit in unserer Dankbarkeit. Und dann eben klagt er auch, mein Herz wird mit Vergessenheit der Seelen gedrängt. Also das ist etwas, glaube ich, heute weit verbreitetes, die Gottvergessenheit. Die Gottablehnung gibt es, aber viel größer noch ist die Gottvergessenheit. Wenn Sie die Menschen, sie kommen schon gar nicht mehr, um Gott die größte Ehre zu erweisen, im Opfer seines Sohnes, der Eucharistie, am Tag des Herrn zum Beispiel, sehen Sie ja, wie viel das noch kommen in Ihrer eigenen Gemeinde. Und so ist es ja ähnlich überall. Sind Sie aber, Sie fühlen sich noch katholisch, Christ, Sie würden sich wehren, wenn man Ihnen das abspricht, aber Sie haben Gott vergessen. Das spielt in Ihrem Denken oder in Ihrem Reden oder in Ihren Handlungsweisen kaum eine Rolle. Sie orientieren sich eigentlich nicht an ihm und seinem Wort. Sie handeln halt, sie machen ihr Geschäft, so wie sie denken, und sie reden, wie sie denken, wie es ihnen halt kommt und wie es ihnen passt. Sie orientieren sich nicht an seinem Wort. Herr, ist es dein Wille? Wie denkst du? Wie würdest du hier reden? Würdest du auch so lieblos daherreden, wie ich jetzt rede? Und so weiter. Mein Herz wird mit Vergessenheit gedrängt von den Menschen, die in der Welt leben. Statt dass wir gerade, die wir in der Welt leben, die wir Sauerteig sein sollten für die Welt, für die Menschen, die Gott eigentlich vergessen haben, vergessen ihn selber. Gottvergessenheit, etwas Schlimmes. Tun Sie sich prüfen. Überlegen Sie. Wie oft habe ich heute Morgen überhaupt an Gott bewusst gedacht? Ihn überhaupt einmal angesprochen, du, Jesus. Und er sagt dann, und das müssen wir wieder sehr zu Herzen nehmen. Für alles finden Sie Zeit. Nur zu mir zu kommen, um Gnaden zu erhalten, da haben Sie keine Zeit. Für alles haben Sie Zeit. Das stimmt doch, oder? Auch wenn wir sagen, oh, wir haben keine Zeit und so viel Stund. Aber es ist doch interessant, wie viel Zeit wir doch haben. Wie wir oft manchmal rumstehen. Oder manchmal auch warten müssen. Haben wir Zeit? Da wird es uns langweilig. Ja, und wenn vergessen wir, jetzt können wir danken, jetzt können wir an Gott denken. Er gibt uns eine gewisse Zeit an der Bushaltestelle, im Bus oder wie auch immer einer unterwegs ist, im Auto. Oder ich muss schnell in den Laden gehen, spring schnell irgendwo hin. Das sind doch alles Zeiten, wo ich eigentlich mit ihm gehen könnte, an ihn denken könnte, dankbar sein könnte, meine Gottvergessenheit überwinden könnte. Aber er meint es hier wieder auch auf den Tabernakel hin. Für alles finden Sie Zeit. Nur zu mir zu kommen, eben um die Gnaden zu erhalten, die er für Sie bereithält im Tabernakel, jeden Tag neu, dafür haben Sie keine Zeit. Das ist schon ein harter Vorwurf. Und denkst du, wie viel Zeit wir vergeuden durch reine Unterhaltung am Fernsehen? Warum dürfen Sie nicht mal erholen? Klar, wissen Sie auch. Aber jeder muss sich überlegen, nicht? Ist das alles verantwortbar? Ist das alles eigentlich das, was mein Leben erfüllt? Oft sind wir sehr unzufrieden, wenn wir dann so die Zeit vergeudet haben, oder? Und dann heißt es, er hat das jetzt von denen gesprochen, also von uns, die wir so in der Welt leben, mitten unter den Menschen. Dann sagt er, so wende ich mich an euch, auserwählte Seelen. Er spricht also jetzt zu dieser Schwester, zu diesen Ordensleuten. Versteht auch ihr die Liebe meines Herzens nicht? Das ist schon eine ganz eigenartige Frage, die wirklich einem ins Herz sticht. Denn die Christen, die ehelos leben, Männer wie Frauen, sie leben ja die Brautschaft Christi. Und gleichsam sagt der Bräutigam zu seiner Braut hier, verstehst auch du die Liebe meines Herzens nicht? Das kann ich nicht übergehen, das Wort, da muss ich Antwort geben. Und er sagt dann auch hier, und er meinte das ganz konkrete Kloster dort, und er meint uns Ordenschristen, Männer wie Frauen, Auch hier wurde mein Herz enttäuscht. Nicht nur bei den Christen, die mitten in der Welt leben, sondern auch die, die er in besonderer Weise eigentlich berufen hat. Das ist ja der Sinn des Ordenslebens, in Gott in besonderer Weise die Ehre zu erweisen, nicht? Ihn zu verherrlichen, auch stellvertretend für die vielen Menschen. Auch hier wurde mein Herz enttäuscht. Und er sagt, ich finde keine vollkommene Hingabe an meine Liebe. Wieder jeder von uns, die wir bewusst unser Ordensleben leben, sollte jetzt sich fragen, was heißt das für mich? Ich finde keine vollkommene Hingabe an meine Liebe. Und er sagt es genauer. So viele Vorbehalte, so viel Misstrauen, so viel Vorsicht. Also, das ist eine Gewissenserforschung wert. So viele Vorbehalte, die wir haben in unserem Herzen, seiner Liebe gegenüber, der Hingabe gegenüber. Wir haben Angst, uns Gott ganz hinzugeben. Was macht er mit mir? Das sind Vorbehalte. So viel Misstrauen, ja, das ist ja fast das Gleiche. Ja. Ich traue ihm nicht ganz. Wenn ich mich ihm hingebe, was macht er mit mir? Nicht? Werde ich nicht dann gleich krank oder stirbe gleich oder was ist dann? Also so viel Vorsicht. Wir sind ja furchtbar vorsichtig, uns Gott ganz zu verschenken. Obwohl er sich selbst ganz uns geschenkt hat. Also ich finde keine vollkommene Hingabe an meine Liebe. Und dann sagt er zu ihr, zu Schwester Faustina, zu deinem Trost will ich dir sagen, dass in der Welt Seelen leben, die mich aufrichtig lieben, und in ihren Herzen verbleibe ich mit Wonne. Doch sind ihrer nicht viele. Also er sagt, zu deinem Trost will ich dir sagen, dass auch in der Welt, also mitten unter den Menschen, wir alle, die wir in der Welt leben, dass in der Welt Seelen leben, die mich aufrichtig lieben, also wirklich sich ganz hingegeben an Christus lieben, und in ihren Herzen verbleibe ich mit Wonne. Doch es sind ihrer nicht viele. Zu welchen gehöre ich? Schauen Sie, ich glaube, es darf noch einiges wachsen. Und dann sagt er, auch in den Klöstern sind Seelen, die mein Herz mit Freude erfüllen. Also es gibt sie auch, genauso wie in der Welt. Aber wir sollten sie vermehren, indem wir das Unsere tun, was wir können, um dazu zu gehören. An ihnen, sagt er, sind meine Züge abgedrückt. Deshalb schaut der himmlische Vater mit besonderem Wohlgefallen auf sie. Also wenn wir ganz ihm gehören, wenn wir uns ausrichten nach ihm in unserem alltäglichen Leben, in seinem Beruf, in allem, wenn unser Denken, Reden und Handeln einfach immer wieder sich orientiert an ihm, dann tragen wir seine Züge an uns und der himmlische Vater schaut mit Wohlgefallen und Wohlwollen auf uns, sagt er. Er sagt sogar, sie werden die Verwunderung der Engel und der Menschen sein. Verwunderung der Engel und der Menschen. Und dann kommt wieder das Wort, ihre Zahl ist gering. Das ist immer wieder dieses traurige Wort. Obwohl wir doch um diese unendliche Barmherzigkeit Gottes und Liebe Gottes wissen. Sie sind, sagt er, zur Verteidigung vor der Gerechtigkeit des himmlischen Vaters und um Barmherzigkeit für die Welt zu erbitten. Dafür sind sie, diese Menschen, die ganz hingegeben sind. Sie sind zur Verteidigung vor der Gerechtigkeit des himmlischen Vaters und um Barmherzigkeit für die Welt zu bitten. Also sie verteidigen gleichsam die anderen vor der Gerechtigkeit Gottes, vor der sie normalerweise nicht bestehen können, und bitten um Barmherzigkeit für die Welt. Also auch da wieder in mein Herz hineinschauen. Was ist der Inhalt meines Betens, meines Lebens? Ist das wirklich die Sorge um das Heil der Menschen? Die Sorge um die Sünder um mich herum? Oder urteile ich nur über sie, schimpfe ich nur über sie, verurteile ich sie nur und mache das Ganze noch schlimmer? Und bin selber dann zu einem solchen Sünder geworden? Oder aber bekomme ich Mitleid mit diesen Menschen? Habe ich Teil am Mitleid Jesu um sie? Nehme ich sie in mein Beten hinein? Alle die um mich herum, die ich kenne und die in der Sünde leben, die Gott nicht mehr kennen wollen oder ihn vergessen haben. Denn das ist es. Sie sind zur Verteidigung vor der Gerechtigkeit des himmlischen Vaters und um Barmherzigkeit für die Welt zu erbitten. Das ist unser Apostolat, wenn wir ganz Christus gehören wollen, ob im Kloster oder in der Welt, sagt Jesus. Und er sagt, die Liebe dieser Seelen und ihr Opfer stützt den Fortbestand der Welt. Überlegen Sie mal. Die Liebe dieser Seelen und ihr Opfer, ihre ganze Hingabe an Christus, stützt den Fortbestand der Welt. Wenn Sie eine Wahrheit, die man heute überhaupt nicht hören will, die man extrem nennt und Sie kommen in Verruf, sehr akut zurzeit, wenn Sie so etwas sagen, Ihre Liebe und Ihr Opfer stützt den Fortbestand der Welt. Dass unser Leben mit Gott oder auch die Sünde, wo der Mensch sich trennt von Gott, dass es eine Einwirkung hat auf den Fortbestand der Welt, auf die Situationen in der Welt, in der Schöpfung, in allem. Das wird hier mit ausgedrückt. Am schmerzlichsten, sagt er, wird mein Herz durch die Untreue einer von mir besonders erwählten Seele verletzt. Am schmerzlichsten wird mein Herz durch die Untreue einer von mir besonders erwählten Seele verletzt. Also, das kann jeder von uns sein, dass uns in besonderer Weise erwählt hat, für andere da zu sein, zu leben, zu beten, vielleicht auch durch mein Leiden, meine Krankheit zu opfern. Durch Untreue wird er am schmerzlichsten verletzt. Und diese Treulosigkeit sind wie Klingen, die mein Herz durchstoßen. Wie sieht es mit meiner Treue zum Herrn aus? Meiner Treue in der Hingabe an den Herrn. Also ein wunderbares Wort des Herrn ist auch, je größer der Sünder, desto größer sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Wenn Sie überlegen einmal, Anrecht. Je größer der Sünder, desto größer sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Die Frage ist nur, nimmt das an? Sieht er seine Sünde ein und nimmt er diese Barmherzigkeit Gottes an? Das Anrecht hat er, von Gott her. Dann sagt er, über jedem Werk meiner Hände ist meine Barmherzigkeit befestigt. Über jedem Werk meiner Hände ist meine Barmherzigkeit befestigt. Ich glaube, da muss ich mich fragen, sondern jeder von Ihnen auch, schaue ich so die Schöpfung Gottes an? Die ganze Schöpfung? Der Makrokosmos, der Mikrokosmos. Jetzt im Frühjahr, wenn wieder die Natur aufblüht, dann haben wir dann noch ein bisschen geschärfteres Auge. Wird es uns bewusst? Über jedem Werk meiner Hände ist meine Barmherzigkeit befestigt. In allem kommt also diese unwahrscheinliche Barmherzigkeit und Liebe zum Voraus. Wie es ein Heiliger mal ausdrückt, jede Blume, jedes Geschöpf ruft mir, dem Menschen zu, Gott zu lobpreisen. Oder wie wir es in einer Präfation ja ausdrücken, durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe. Die Geschöpfe können Gott nur preisen und loben durch den Menschen. Aber erkenne ich am Werk seiner Hände seine Barmherzigkeit, die mich zum Lobpreis anleitet. Und er sagt weiter, wer meiner Barmherzigkeit vertraut, geht nicht verloren. Denn alle seine Angelegenheiten sind die meinen und seine Feinde zerschellen an meinem Fußschemel. Und seine Feinde, unsere Feinde sind hauptsächlich der Satan und die ganzen bösen Geister der Verführung. Nicht? Sie zerschellen an meinem Fußschemel. Wer meiner Barmherzigkeit vertraut, geht nicht verloren. Und Vertrauen, muss ich immer wieder dazu sagen, ist nicht einfach ein Gefühl, sondern schauen Sie, indem ich einfach Jesus um diese Barmherzigkeit bitte, für die Welt, für die Menschen, für die Sterbenden, für die armen Seelen, indem ich es einfach tue, das ist Vertrauen. Denn sonst würde ich es ja nicht tun. Vertrauen ist tun, ist nicht ein Gefühl. Also wer meiner Barmherzigkeit vertraut, wer sie anruft, auch als Sterbender oder für Sterbende, er geht nicht verloren. Denn alle seine Angelegenheiten sind die meinen. Er macht meine Angelegenheiten sich zu eigen. Das ist doch wunderbar. Ich brauche vor meinen Feinden nicht mehr Angst haben. Es ist eine wunderbare Botschaft über dieses innerste Geheimnis Gottes, dass Jesus hier durch die Schwester, diese einfach schlichte Schwester Faustina, ins Wort bringt. Und so ist ein weiteres Wort des Herrn: Mögen die größten Sünder ihre Hoffnung in meine Barmherzigkeit legen. Die größten Sünder ihre Hoffnung in meine Barmherzigkeit legen. Sie haben vor allen anderen das Recht, auf den Abgrund meiner Barmherzigkeit zu vertrauen. Vor allen anderen. Das Recht. Oder Anrecht gesagt. Wir können sagen Vorrecht. Auf den Abgrund meiner Barmherzigkeit zu vertrauen. Denken Sie doch an den Schächer am Kreuz, der wirklich nichts zu bieten hat. Und er sagt, gedenke meiner. Zu ihm sagt Jesus, heute noch. Heute noch. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Ich denke, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes persönlich mehr in Anspruch nehmen, wirklich ernst nehmen, ich denke, dass das Fegfeuer fast leer wäre. Es ist, glaube ich, der Mangel an Glaube und Vertrauen an die Barmherzigkeit Gottes, die uns auch als Glaubende in unserem Sterben eigentlich nicht diese volle Gemeinschaft mit Gott gleich geben kann. Es ist noch was dazwischen, es hindert uns etwas. Es ist unser Misstrauen auf diese Barmherzigkeit Gottes. Überlegen Sie doch mal, schauen Sie doch mal in Ihr Herz hinein. Trauen Sie dieser Barmherzigkeit Gottes, dass er Ihnen alles schenken will, und zwar sofort. Da werden Sie ganz andere Gefühle manchmal merken. Ja, ob das bei mir zutrifft und ob das wirklich so gemeint ist. Sehen Sie, das ist das Problem. Das ist unser Problem, nicht das Problem Gottes. Er sehnt sich nach jedem von uns. Er fordert dann Schwester Faustina auf, schreibe für die geplagten Seelen von meiner Barmherzigkeit. Für die geplagten Seelen. Geplagt, sehen Sie, von Schuld, Schuldgefühl und so weiter. Von meiner Barmherzigkeit. Seelen, die sich auf meine Barmherzigkeit berufen, bereiten mir Freude. Sehen Sie, das ist doch ein herrliches Wort. Er freut sich, wenn er seine Barmherzigkeit uns enthüllen kann, wenn er in seiner Barmherzigkeit unsere Schuld zunichte machen kann. Er freut sich. Also es ist ein Freudenfest, wenn der verlorene Sohn zurückkehrt. Es ist ein Freudenfest, wenn ich im Bußsakrament wirklich den Herrn meine Schuld bekenne, wirklich in aller Ehrlichkeit und Reue. Es ist ein Freudenfest für den Herrn. Solche Seelen, soll sie schreiben, solche Seelen erteile ich mehr Gnade, als sie sich wünschen. Also solchen Seelen, die auf seine Barmherzigkeit sich berufen. Auf seine Barmherzigkeit sich berufen. Jesus, ich nehme deine Barmherzigkeit in Anspruch. Ich berufe mich auf deine Barmherzigkeit. Ja? Sie in Anspruch nehmen. Wir machen ihm Freude und wir werden mehr Gnade bekommen, als wir überhaupt erwünschen. Und das sagt das Wort, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Das sagt Jesus, er sagt ja, schreibe. Wir sollen es wirklich lesen können, wissen. Ich kann nicht strafen, auch wenn es den größten Sünder beträfe. Ein wichtiges Wort. Ich kann nicht strafen, auch wenn es den größten Sünder beträfe. Wenn Sie strafen, tun wir uns selbst. Dass wir die Folgen unserer üblen Taten an unserem Leib und an unserer Seele erfahren müssen. Und genauso Hölle, wir verdammen uns selbst. Weil wenn wir Gott schauen und dann unser Innerstes, was, wie wir gelebt haben und wie wir zu Gott stehen, nicht, dann verwerfen wir uns selbst. Das ist das Gericht. Wir begegnen einer Liebe und Barmherzigkeit, die wir nicht mehr aushalten. Nicht? Ich kann nicht strafen, auch wenn es den größten Sünder betreffe. Wenn er sich auf meine Barmherzigkeit beruft, rechtfertige ich ihn in meiner unergründlichen und unerforschlichen Barmherzigkeit. Wenn er sich auf meine Barmherzigkeit beruft, tun Sie es, Leute, tun Sie es. Rechtfertige ich ihn in meiner unergründlichen und unerforschlichen Barmherzigkeit. Und dann sagt er noch einmal, schreibe. Es ist mir also ganz wichtig, dass es wirklich nicht vergessen wird. Schreibe, ehe ich als gerechter Richter komme, öffne ich weit die Tür meiner Barmherzigkeit. ehe ich als gerechter Richter komme, öffne ich weit die Tür meiner Barmherzigkeit. Wer durch die Tür der Barmherzigkeit nicht eingehen will, muss durch die Tür meiner Gerechtigkeit. Also das ist meine Entscheidung. Nehme ich die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch, dann gehe ich durch die Tür der Barmherzigkeit. Dann ist es Jesus, der mich rechtfertigt durch sein Leiden. Er tritt für mich ein, er trägt meine Sünden. Wenn ich aber seine Barmherzigkeit nicht in Anspruch nehme, muss ich durch das Tor der Gerechtigkeit. Und ich kann mit Gott nicht rechten. Ich kann, das heißt auf Deutsch, ich müsste mich selbst erlösen. Ich müsste für meine eigene Schuld eintreten und müsste es selber wieder gut machen. Das kann ich nicht. Ich brauche einen Erlöser. Nicht? Das ist es. Wer die Erlösung nicht annimmt, wer nicht durch das Tor der Barmherzigkeit geht, muss durch das Tor der Gerechtigkeit. Und diese ganzen Wege der Selbsterlösung, die heute wieder angeboten wird, die ganzen heidnischen Wege aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus und so weiter, was überall wieder gang und gäbe ist, in der ganzen Anthroposophie, nicht? Dieses Wiedergeboren werden, immer neu, nicht? Sehen Sie, ich kann jetzt leben, auf Teufel komm raus, ich werde ja wiedergeboren, ich habe ja keinen großen Nachteil, es wird halt ein bisschen schwieriger dann mit der Reinigung das nächste Mal. Verstehen Sie, es ist eine Form der Selbsterlösung. Es sind nicht Menschen, die sich auf die Barmherzigkeit Gottes einlassen. Sie müssen durch das Tor der Gerechtigkeit. Vor allem die, die das Christentum kennen und das wissen. Und dann trotzdem sich auf den Weg des Heidentums zurückbesinnen. Und dann nennen sie das die deutschen Wurzeln. Wenn sie da, also manchmal, da dreht es ihm den Magen im Leib rum. Jesus sagt einmal, aus allen meinen Wunden fließt wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen, aber die Wunde meines Herzens ist die Quelle der unergründlichen Barmherzigkeit. Aus allen meinen Wunden fließt wie in Strömen Barmherzigkeit für die Seelen, aus allen seinen Wunden. Aber die Wunde meines Herzens ist die Quelle der unergründlichen Barmherzigkeit. Aus dieser Quelle strömen alle Gnaden für die Seelen. Die Strahlen des Erbarmens brennen mich. Ich wünsche, sie auf die Seelen der Menschen auszugießen. Und dann fordert er sie auf, kündet der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit. Merken Sie diesen Durst Jesu, den Durst Jesu am Kreuz nach dem Heil der Menschen. Die Strahlen der Barmherzigkeit brennen mich. Es ist ein brennender Wunsch, eine brennende Sehnsucht. Er wünscht, seine Barmherzigkeit auf alle Seelen ausgießen zu können. Künde der ganzen Welt von meiner Barmherzigkeit. Brüder und Schwestern, tun Sie das auch, wo immer Sie es können. Ob Sie ein Büchlein verschenken über die Barmherzigkeit Gottes, ob Sie ein Wort dazu sagen können, je nachdem, was klug ist oder angebracht ist, oder ob Sie für die Menschen beten und die Barmherzigkeit Gottes den Menschen spüren lassen durch Sie. Wir wollen da einfach nächstes Mal in der Betrachtung fortfahren. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Betrachtung und vor allem ein neues Jahr zur Hingabe an Jesus, damit er alles in allem werden kann.
Dürfen wir Sie dazu um den Segen bitten?
So segne euch und schenke euch die ganze Fülle deines Erbarmens, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und vergelt's Gott nach Hochaltingen.
Segen es Gott.
Die Barmherzigkeit Gottes, der erste Teil war das heute. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.